Okay, das heißt, wenn du jetzt gesehen hast, aufgrund des Telefongesprächs, das ist ein toller Mitarbeiter, der hat ein tolles Potenzial, ich will ihn wiedersehen. Wie geht das dann vor sich? Gibt es dann irgendwann mal ein persönliches Treffen?
Ja, das ist dann immer so der nächste Schritt. Wie ich ja vorhin gesagt habe, man führt dieses Vorgespräch per Telefon und am Schluss bleiben dann vielleicht 2, 3 übrig, die man dann einlädt, vielleicht mehr, vielleicht weniger, vielleicht sogar 0 und da muss man halt dann nochmals Anzeigen schalten. Man muss da auch Geduld haben. Lieber mal eine Stelle unbesetzt lassen, ein paar Monate, als dann die falsche Person einzustellen. Merkst du, Ferris, es kommt ein Gewitter auf. Wir hatten heute jetzt so einen schönen Tag mit 34 Grad, aber jetzt kühlt es ab. Aber ich bin sicher, morgen wird es auch dann wieder schönes Wetter sein.
Absolut. Und damit im Betrieb ja dann die Sonne scheint und die richtigen Mitarbeiter da sind, braucht es eben auch das Vorstellungsgespräch. Du schaust ja auch drauf, wie die Leute schon zur Türe hereinkommen.
Ja, das ist auch so ein Faktor, wie ist jemand gekleidet, wie ist jemand dann auch vorbereitet auf das Gespräch. Und da geht es auch wieder um Zeitmanagement. Also bei mir geht es eigentlich darum, ich möchte ein Erstgespräch relativ kurz und prägnant führen.
In der Regel heißt so kurz?
20 bis 30 Minuten. Vielleicht auch nur 15 Minuten, aber relativ kurz. Weil ich möchte auch nicht mehr die ganze Firmengeschichte erzählen, für das gibt es die Website. Sondern es geht mir dann rein um die Person. Und ich werde auch ein paar Dinge über die Firma dann sagen, auch Prospekte abgeben und CDs und solche Dinge. Aber mir geht es schon rein drum, es soll relativ schnell erfolgen. Einfach mal ein erstes Kennenlernen, damit man sich mal spürt, damit man mal merkt, ist man auf der gleichen Wellenlänge, könnte man theoretisch zusammenarbeiten, gibt es ein paar Faktoren, die K.O.-Faktoren sind für beide Seiten.
Mhm. Und was kommen da für Fragen? Also du hast ja schon einige Fragen beim Telefongespräch gestellt. Was willst du noch mehr wissen jetzt so face-to-face im Gespräch?
Ja, dann geht es ein bisschen um die Details. Was hat die Person vorher gemacht? Was hat die Person dort gelernt? Welche Erfolge hat die Person da vorzuweisen? Einfach die Person etwas besser kennenlernen. Ein paar Dinge auch noch über das Privatleben, also eben über Sport, Gesundheitsgewohnheiten, Lebenseinstellung,
Ziele. Fragst du auch, ob jemand Raucher ist?
Ja, das ist auch so eine Frage. Obwohl, ich muss sagen, ich diskriminiere jetzt nicht. Ich hatte schon Zeiten, wo wir 80% oder 90% Raucher in der Firma hatten. Jetzt sind es zum Glück weniger. Wir haben jetzt auch einige, die aufgehört haben zu rauchen und es auch durchziehen konnten. Das finde ich jetzt positiv. Aber ich bin schon der Meinung, am Schluss muss der beste Kandidat gewinnen. Und das sind dann so Äußerlichkeiten wie Rauchen nicht im Vordergrund. Leider natürlich auch. Also ich weiß zum Beispiel bei Umberto Sachser, er würde nie jemanden einstellen, der raucht. Und jemand, der anfängt zu rauchen von seinen Mitarbeitern, wird dann entlassen. Ja, also sogar ein Entlassungsgrund, weil er einfach sagt, das ist für ihn Lebensqualität. Und bei mir steht eben Lebensqualität nicht im Vordergrund, sondern bei mir steht die Leistung im Vordergrund. Und somit stelle ich eben auch dann Raucher ein, obwohl ich halt zum Teil dann mein Büro lüften muss nach einem Meeting, weil die Person eben an den Kleidern stinkt.
Okay, das heißt, es gibt ein Gespräch, da wird über all diese Dinge gesprochen. Wird da auch über Salär gefeilscht?
Also feilschen sollten wir dann eben nicht tun. Man hat ja einen Wunschlohn und das wurde ja vorab schon mal definiert über die schriftliche Bewerbung oder über das Telefongespräch. Und dann muss man halt dann andere Sachen anschauen, einfach mal schauen, könnte es stimmen. Und ganz am Schluss sage ich immer dann dem Bewerber, der Ball liegt jetzt bei Ihnen.
Was heißt das?
Ich sage dann dem Bewerber, denken Sie mal darüber nach, ob Sie weiterhin im Rennen bleiben möchten und schreiben Sie mir dann eine E-Mail.
Das heißt, du gibst eigentlich dem Bewerber die Chance, dass er absagt.
Genau.
Von sich aus.
Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich es relativ kurz führe, das Gespräch, weil ich weiß, viele machen das ja anders. Die führen ein Gespräch von 2 oder 3 Stunden, ein Erstgespräch. Und am Schluss kommt dann eine Absage durch den Bewerber oder man merkt selber, der Bewerber kommt nicht in Frage und man hat einfach die Zeit versenkt. Und das kann man vielleicht machen, wenn man sonst nichts zu tun hat. Aber wenn man eine Erfolgsfirma leitet, hat man noch ein paar andere Dinge zu tun und will nicht einfach nur den Tag totschlagen.
Mhm. Und was ist jetzt, wenn ein Bewerber, du sagst, er soll eine E-Mail schreiben?
Ja.
Was ist jetzt, wenn nichts kommt? Also weder ein Ja noch ein Nein?
Ja, das ist auch noch ein wichtiger Praxistipp jetzt von meiner Seite her, weil ich habe schon sehr gute Bewerber gehabt, sehr gute Kandidaten. Zum Beispiel unsere Buchhalterin, die wir jetzt haben. Und die hat dann eine E-Mail geschrieben, dass sie weiterhin sehr interessiert sei. Und diese E-Mail ist im Spamfilter hängen geblieben.
Oh, wie gemein.
Und dann habe ich die Kandidatin Nummer 2 eingestellt, die dann aber nicht gut war.
Hm.
Und die muss mir dann wieder entlassen nach 3 Monaten. Und dann habe ich aber in der Zwischenzeit erfahren, dass sie diese Mail geschrieben hatte.
Oh.
Und so konnte ich dann auf Kandidat Nummer 1 dann wieder ausweichen. Also schon auch wieder ein wichtiger Praxistipp, ist eben noch ein bisschen heikel mit dem Spamfilter. Man weiß nie genau, welche Mails reinkommen. Ich habe auch noch eine zweite Bewerberin gehabt, die war auch sehr gut für eine andere Stelle in der Kundenbetreuungsabteilung. Die war auch sehr interessiert. Das ist dann auch im Spamfilter hängen geblieben. Sie hat dann zum Glück nochmals angerufen und dann gefragt, was es da sei.
Also du hast gelernt, in Zukunft, wenn du solche E-Mails erwartest, einen Spamfilter durchzuschauen.
Ja, aber es nützt nicht immer etwas. Weißt du, du kennst es ja auch, es gibt den internen Spamfilter und es gibt den beim Provider, wo es dann direkt abgezwackt wird. Und es gibt halt so ein paar Wörter. Es gab eben auch schon Spammer, die haben eben auch das Wort Bewerbung und so benutzt. Und so wird es etwas schwieriger dort. Man muss halt dann nochmals nachhaken. Mhm. Aber für mich ist es doch eben interessant zu sehen, wie schnell reagiert die Person, was schreibt sie, wie begeistert ist sie, was hat sie noch für Fragen, zum Beispiel in der Mail. Und dann kann ich es eben von dort her auch weiterziehen. Dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich die Beurteilung der Person über die E-Mail und jetzt können wir auch mal intern noch schauen, passt die Person rein. Ich sage jetzt immer Personen, damit ich einfach hier neutral spreche.
Klar.
Ich meine jetzt natürlich dann Bewerber und Bewerberinnen.
Wie ist es dann mit den anderen Mitarbeitern? Die haben ja mitbekommen, jemand ist gekommen zu dir ins Büro, hat ein Vorstellungsgespräch gehabt. Fragst du die nachher auch, was die für einen Eindruck gehabt haben?
Ja, das ist auch das A und O, weil es geht hier nicht um den Patriarch, sondern es geht hier um ein Team. Das heißt, der neue Mitarbeiter muss reinpassen ins Team. Er muss freudig begrüßt werden, es darf keine Spannung geben, es darf keine Intrigen geben und somit achte ich schon sehr drauf, wie kommt die Person überhaupt an als Person, was ist so das Feedback, nur schon durch den Durchgang im Büro oder auch wenn ich jetzt noch eine zweite Person dabei habe beim Forschungsgespräch, wir machen das oft auch eben nach dem Vier-Augen-Prinzip, auch schon das Erstgespräch. Weil so kann man eben auch sich gegenseitig Feedbacks geben, ein paar Dinge sich notieren und dann aufgrund dessen mal so eine Zwischenentscheidung fällen. Ich mache zum Teil auch schon beim Erstgespräch, wenn die Person vielversprechend erscheint, der Bewerber oder die Bewerberin, machen wir einen kleinen Durchgang im Büro. Und nur schon durch den Durchgang kommen eben dann auch Feedbacks von den Mitarbeitern später.
Mhm. Jetzt, ich habe auch einmal gehört, dass du die Bewerber einen Test machen lässt. Bei diesem Gespräch. Stimmt das?
Ja, das machen wir, ja, genau.
Was also, ist das?
Das ist so ein kleiner Test, ein schriftlicher Test, um zu sehen, kann der Bewerber, die Bewerberin logisch denken, schreiben und rechnen. Also die Basics, wo man denkt, das kann doch jeder, der sich in einem Büro bewirbt.
Ja, sowieso.
Aber vielfach können die Leute nicht richtig schreiben, sie können nicht richtig rechnen und so weiter. Und dann sieht man einfach mal, ist die Person überhaupt intelligent genug für diese Stelle?
Mhm.
Kann die Person halbwegs schreiben, je nachdem, wie wichtig es eben ist für diese entsprechende Position? Und auch mit dem Rechnen, so Prozentrechnen und solche normalen Dinge, die man eigentlich können sollte, aber die doch viele Menschen nicht können.
Mhm.
Und das kann man eben dann je nachdem einbauen, vielleicht gleich nach dem Erstgespräch, vielleicht auch erst beim Zweitgespräch. Das muss man halt dann schauen, je nachdem, was für eine Position das ist und auch je nach Zeitnot oder wo jetzt jemand weit anreist, vielleicht aus Deutschland in die Schweiz.
Also angenommen jetzt die Person, die ist im Team gut angekommen, die hat auch diesen Test bestanden, sympathischer Eindruck bei dir gemacht. Am Schluss schaust du dir das alles an, dann gibt es ja meistens noch die Zeugnisse und die Referenzen. Lohnt sich das, da anzurufen?
Das ist auch ein sehr entscheidender Punkt. Und Sie müssen wissen, meine Damen und Herren, wir haben hier ja ein Skript vorliegen mit den Kernpunkten von diesem Gespräch. So das Alex Rusch Erfolgssystem. Wir überlassen nichts dem Zufall. Und eben das, der Punkt Referenzen einholen ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Etwas, was Ferris Bueller und ich vor 10 Jahren jeweils falsch gemacht haben.
Nicht gemacht haben.
Ja, genau. Wir haben es einfach nicht eingeholt. Wir haben gedacht, das ist ja eine nette Person und so, das ist sympathisch und passt ja gut rein bei uns, etc. etc. Und man muss einfach immer unterscheiden, sucht man einen Mitarbeiter oder sucht man jemanden, um dann in den Urlaub zu fahren oder für den Schachclub. Muss einfach das wirklich unterscheiden. Und man muss schon Leute einstellen, die einem sympathisch sind, aber man muss jetzt nicht unbedingt dann beste Freunde werden. Wichtig ist die Leistung. Und die Leistung, das muss halt auch vorab mal überprüft werden. Und Hierfür sind eben auch die Referenzen von größter Wichtigkeit, dass man die abcheckt.
Wie checkst du die genau ab?
Also eigentlich ruft man dort mal an, schaut, dass man mit dem ehemaligen Chef dann sprechen kann. Und da habe ich so eine magische Frage. Habe ich vor über 20 Jahren mal von meinem ersten Chef gelernt. Die Frage lautet, würden Sie diese Person wieder einstellen? Wiederhole nochmals. Würden Sie, zum Beispiel, wenn ich jetzt anrufe bei einem deiner ehemaligen Chefs, würden Sie Ferris Bueller wieder einstellen?
Dann gibt es ein Ja. Keine Ahnung. Ja. Aber das heißt eigentlich, du checkst ab, ob die Person wieder eingestellt werden würde.
Ja, einfach nur so als Frage und dann ganz ruhig sein. Nichts sagen. Und dann auf jede Regung achten. Auf jedes Wort achten. Auf jedes Räuspern achten, weil es eine gemeine Frage. Und dann hört man einfach dann, wie reagiert dieser ehemalige Chef? Sagt er, selbstverständlich, er war ein super Mitarbeiter, absolut top und ich würde ihn jederzeit wieder einstellen. Das hören sie dann auch aufgrund der Emotionen, aufgrund der Stimmlage, ob er es ernst meint.
Oder ob er einfach nur nett sein will.
Ja, oder wenn er sagt, ja
warum nicht? Und so, vielleicht, ja.
Ja. Also man hört es auch dann raus. Also es geht nicht nur darum, was er sagt, sondern auch, was er nicht sagt oder wie es klingt. Also schon eine spannende Frage.
Und wenn es jetzt da ein Ja gibt, wie geht's weiter?
Jetzt haben wir sogar Regen. Siehst du das? Ferris, ja, enorm. Aber hier ist auch der Live-Effekt. Also es ist einfach nur ein kleiner Baustein. Es kann ja sein, dass diese Person dann wirklich nicht so gut auskam mit dem entsprechenden Chef. Und somit gibt es ja auch mehrere Referenzen. Und ein Trick, den ich auch vom Professor Knoblauch gelernt habe, unter anderem, ist eben auch, dass man nicht nur die Referenzen anruft, die auf dem Blatt Papier stehen, sondern auch andere ehemalige Arbeitgeber.
Das ist aber gemein.
Es ist gemein, aber man muss es eben dann so machen, wie Professor Knoblauch es auch sagt, dass man im Bewerbungsgespräch dann fragt, ist es okay, Herr so und so, wenn ich Ihren ehemaligen Chef, Mr. XYZ, anrufe? Und dann, wenn der dann sagt, oh nein und so, und dann
bloß
ja,
nicht.
Und dann fragst du halt dann, ja, warum? Und dann erfahrt man auch alleine schon deswegen relativ viel von ihm. Also es sind schon auch, das ist wirklich Praxis pur und man muss sich natürlich überwinden, weil es ist ja relativ unangenehm. Das ist ja fast wie ein Verkaufsgespräch zu führen, wo viele oft davor Angst haben und wie eine Rede zu halten vor 100 Leuten, wovon auch sehr viele Menschen Angst haben. Und so ist es relativ unangenehm, dort anzurufen für diesen Referenz-Check-up. Aber es muss gemacht werden, am besten auf die Checkliste rauftun und es tun. Weil ich habe eben früher, wie gesagt, das meistens überhaupt nicht gemacht oder höchstens dann irgendwie, wenn es dann Zeit war, die entsprechende Person zu entlassen, so als Rückbestätigung, dass es nicht an uns oder an mir lag, sondern an der Person. Und ich habe dann immer die Bestätigung bekommen, dass es tatsächlich an der Person lag und dass die Person die genau gleichen Probleme hatte in der vorherigen Firma wie bei uns.
Und dich natürlich aufgeregt, dass du es nicht von Beginn gemacht hast.
Genau. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich mir sehr viel Geld und Ärger und Umtriebe und auch Spannungen erspart, weil es ist nicht lustig, wenn du jemanden in der Firma hast und du merkst, es geht eigentlich nicht und die Person ist halt doch da, weil man hat sie eben doch eingestellt. Und das gibt auch nur Spannungen und Umtriebe. Und man kann es besser machen, indem man eben das ernst nimmt mit diesen Referenzen.
Wenn die Referenzen jetzt gut sind und alles hat vorhin auch gestummen und du hast so 2-3 tolle Kandidaten in der Endphase, ich glaube, du lässt ja die ab und zu auch mal Probearbeiten bei dir.
Ja, absolut, ja. Also vielleicht noch ganz kurz noch schnell einen letzten Punkt noch wegen den Referenzen. Also es gibt noch ein Problem mit den Arbeitszeugnissen. Es gibt ja Arbeitszeugnisse in den Bewerbungsunterlagen und oftmals sind diese nicht sehr aussagekräftig. Insbesondere in Deutschland, man kennt es ja mit den Arbeitsgerichten, wo dann der Bewerber fast immer gewinnt und er bekommt dann irgendein super Zeugnis, obwohl er gar nicht so super war. Und oftmals werden auch die Arbeitgeber regelrecht erpresst, weil sie Angst haben vor dem Arbeitsgericht, schreiben sie dann irgendein Wunschzeugnis. Und somit sind diese Zeugnisse nicht sehr aussagekräftig. Also man darf die nicht zu ernst nehmen, man darf die nur so nebenbei noch beachten. Und deshalb sind diese Referenzgespräche umso wichtiger und auch eben, was man dann so zwischen den Zeilen hört.
Und nachher eben von den Referenzgesprächen kommen wir zum Praxistest eigentlich.
Also Probearbeiten ist sicher eine Variante, dass man den potenziellen Mitarbeiter mal kommen lässt für einen halben Tag, für einen Tag oder sogar für 3 Tage, damit man auch mal sieht, wie denkt diese Person? Wie integriert sich diese Person im Team? Wie gut kommt die Person an? Es ist zwar kein Allheilmittel, Also wir hatten auch schon Bewerber, die waren 3 Tage bei uns. Sie kamen eigentlich gut an beim Team. Ich habe diese Person dann eingestellt und nach 3 Monaten gemerkt, es geht nicht.
Ui.
Das kommt dann auch in meinem Hörbuch vor, noch ein Vorgleicher als Unternehmer. Zum Beispiel das Beispiel mit dem Mitarbeiter mit der leisen Stimme.
Oh, das klingt verdächtig.
Ja, also da hatte ich eben mal so einen Mitarbeiter, da haben danach die anderen Mitarbeiter gesagt, doch, er wirkt noch gut, er hat zwar eine etwas leise Stimme, aber sonst scheint er okay zu sein. Und dann gab es auch recht viele Probleme mit ihm, er war recht lahm, hat immer Ausreden gehabt und auch dann von Kundenseiten her gab es Beschwerden, da hieß es dann immer, der Mitarbeiter mit der leisen Stimme hat das und das falsch gesagt und so weiter. Und so habe ich danach gemerkt, wie ich ja vorhin mal gesagt habe, man muss ein bisschen eine bestimmte Power spüren und jemand, der eine leise Stimme hat, der hat einfach nicht diese entsprechende Power, die es braucht.
Der war dann eben Low Power.
Ja, genau. Und wir hatten nochmals einen Mitarbeiter mit einer leisen Stimme und da war das gleiche Problem und zwar eben dann wieder die Lernerkenntnis für mich Alex Rouge. Ich stelle jetzt möglichst keine Mitarbeiter mehr ein mit einer leisen Stimme, außer es gibt ein paar andere sehr, sehr starke Pluspunkte.
Was lässt du einen Mitarbeiter sonst noch machen oder potenziellen Mitarbeiter beim Probearbeiten? Macht er Arbeiten, die er auch nachher machen muss oder sind das spezielle Arbeiten?
Ist natürlich immer so eine Sache mit Probearbeiten, weil man kann natürlich nicht komplizierte Arbeiten geben, weil ja die Person zuerst eingearbeitet werden muss in das Fachgebiet und somit gebe ich dann einfach so ein Spezialprojekt, um mal zu sehen, wie kann die Person sich in eine Sachlage reinversetzen, wie gut kann die Person recherchieren, sich irgendwie durchfragen, intern oder auch extern, irgend so ein bestimmtes Spezialprojekt.
Bezahlt man eine Person fürs Probearbeiten?
Also wir machen es nicht, es gibt Firmen, die machen das, wir machen es nicht, außer in Naturalien, wo ich dann sage, sie bekommen dann Hörbücher für den entsprechenden Einsatz bei uns, vielleicht ein Hörbuch, vielleicht mehrere Hörbücher. Wichtig ist einfach, man muss es im Voraus vereinbaren, damit es nachher später keine Probleme gibt.
Mhm.